Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Bild ohne Mädchen, so der Titel eines vielbeachteten literarischen Debüts aus der Schweiz. Das Mädchen, das hier im Mittelpunkt steht, bleibt namenlos. Es wächst bei Eltern auf, die sehr mit sich beschäftigt sind. Der Vater kümmert sich um bedrohte Tierarten. Die Mutter ist eine Bildhauerin und hat sich ganz und gar der hehren Kunst verschrieben. Beide wissen nicht so recht, wie sie mit ihrer stillen Tochter eigentlich umgehen sollen, was sie mit der anfangen sollen, diesem Kind, das regelmäßig ins Bett macht und stundenlang beim Nachbarn verschwindet. Der heißt Ege, der hat einen Fernseher, eine Videoausrüstung und irgendwann auch ein monströses Geheimnis. Sarah Elena Müller hat Bild ohne Mädchen geschrieben und mit ihr sind wir jetzt in der Schweiz verbunden. Schönen guten Tag, Frau Müller.
Guten Morgen nach Berlin.
Dies ist ja eine fiktive Geschichte, allerdings eine, die sich so oder so ähnlich unerträglich oft in der Realität abspielt. Was war der Auslöser bei Ihnen, sich mit diesem Thema, mit dem Thema Missbrauch literarisch auseinanderzusetzen?
Ich glaube, der Hauptauslöser war, dass es zwischen 20 und 30 so eine Phase im Leben gibt, wo man plötzlich bemerkt, wie einzelne Biografien um einen herum entgleisen. Und es ist nicht ganz klar, warum. Und ich war dann lange im Gespräch mit verschiedenen Menschen und das ging eben einigermaßen über mehrere Jahre, bis herauskam, was in diesen Menschen vorgeht. Und oft unterschätzen wir, glaube ich, die Langzeitwirkung von kindlichem Missbrauch, der sehr, sehr lange gedeckelt bleibt und irgendwann vielleicht aus ihrem alltäglichen Anlass plötzlich aufbricht und Biografien ins Schlingern geraten. Und so kam ich in Kontakt mit Betroffenen und durfte mit ihnen Interviews führen, durfte mit ihnen sprechen.
Das passt ja auch doch sehr gut, dass Sie sagen, dass Sie Menschen in Ihrem Umfeld kennengelernt haben, denen so etwas passiert ist. Denn das Milieu, in der Sie diese Geschichte ansiedeln, das ist auch kein verwahrlostes oder prekäres. In welchen Kreisen befinden wir uns in diesem Buch? Wie kommt zum Beispiel dieser besagte Nachbar, dieser Ege hier in die Gegend? Was ist das für ein Typ?
Naja, Ege ist wahrscheinlich so eine Art gescheiterter Künstler. Vielleicht auch dort angesiedelt, weil ich selber aus der bildenden Kunst komme und mich irgendwie mit den strukturellen Besonderheiten dieses Milieus am besten auskenne. Und andererseits ist er auch sehr nah angesiedelt an einem der Täter. Ich durfte dann auch über eine der Betroffenen mit einem Täter sprechen und konnte da auch sehr viel aus seinen Ausführungen einbauen in diese Figur.
Das ist interessant. Wie und wo haben Sie noch für Ihren Roman recherchiert?
Einerseits gibt es ja total viele öffentlich werdende und gewordene Fälle in den letzten 20 Jahren. Also hier in der Schweiz reden wir von Jörg Jecke, in Deutschland war es eher die Odenwaldschule, in Wien der Otto Mühl mit seiner Kommune. Da gibt es ja unzählige Beispiele, wo man genau dieses Milieu genauer studieren kann. Und andererseits gibt es auch sehr viele Fachstellen. Hier in Bern ist es die Lantana, die sich mit sexuellen Übergriffen an Kindern und Frauen beschäftigt und die auch bereit waren, mit mir zu sprechen über die, ja, eher so die Gemeinsamkeiten der Fälle.
Dieser Nachbar, bleiben wir noch mal kurz bei ihm, der trägt einen Namen, nämlich Ege. Das Mädchen, das heißt immer nur im ersten Kapitel das Kind, dann im zweiten Kapitel das Mädchen, dann die junge Frau, dann die Frau. Warum hat dieses Kind, dann später die Frau, keinen Namen?
Ich glaube, mir war das wichtig, dass diese Figur ganz nahe am Zustand des Kindseins bleibt. Und für mich ist das ein ungeschlechtlicher Zustand erstmal. Man kommt als Kind zur Welt, nicht als Mädchen. Und wenn man dann aber später zum Mädchen mehr oder weniger gemacht wird, dann ändern diese Bezeichnungen und Erwartungen der Gesellschaft ja immer an diese Figur. Und durch dass ich sie so radikal immer nur nach diesen quasi äußeren Bezeichnungen benenne, wird ein bisschen die Absurdität klar von diesen Zuschreibungen und dass das vielleicht gar nicht mit dem inneren Gefühl des Kindseins übereinstimmt und auch ein Stück weit diese Figur ausliefert, dem Außen.
Ja, Stichwort dem Außen ausliefern. Worin besteht eigentlich die Faszination dieses Ege? Also warum geht das Mädchen da immer wieder freiwillig hin?
Ich glaube, in der Geschichte gibt es mehrere Aspekte, warum sie sich so gerne bei ihm aufhält. Einerseits wird sie dort paradoxerweise gesehen. Er behandelt sie als sein Lieblingsmädchen. Er erfüllt diese klassischen Täterstrategien des Verwöhnen des Kindes und spezielle Aufmerksamkeit schenken. Und sind wir ehrlich, ein Erwachsener, der die ganze Zeit hat für einen, das ist wahnsinnig interessant als Kind, glaube ich. Andererseits gibt es auch diese TVs und die Videos und das Fernsehen, was von Haus aus verboten ist. Und die alternativpädagogischen Eltern, die finden das überhaupt nicht gut. Das Mädchen ist aber total fasziniert davon und kann nicht aufhören damit. Es ist fast ein bisschen obsessiv mit diesen bewegten Bildern und ist total froh, dass es bei diesem Nachbar Zugang hat zu dem.
Sie sprechen von diesen alternativen Eltern, eben sehr aufgeklärte, sehr fortschrittliche Eltern. Welche Schuld trifft die? Also speziell die Mutter, denkt man, muss doch kapieren, was da vor sich geht.
Ich habe mir, glaube ich, beim Schreiben des Romans einen großen Fokus auf die Auflösung von Schuldkonzepten versucht zu legen, weil dieses große christliche Thema oder halt kapitalistische Thema, je nachdem, ja immer dieses Fingerzeig-Moment hat. Und man kann auf jemanden zeigen und dann ist das Thema für einen selbst gegessen und man ist aus der Verantwortung raus. Und ich glaube schon, dass die Verantwortungsfrage viel wichtiger ist als die Schuldfrage, weil das ist eine kleine Verschiebung auch im Handlungsspielraum. Wenn man jemanden beschuldigt, dann ist diese Person erstmal in der Defensive und hat meistens nicht mehr viel Handlungsspielraum. Und gerade bei den Müttern, wir sind ja so geprägt auch, dass wir sofort daran denken, wenn es ein Problem mit einem Kind gibt, dann muss doch die Mutter zuständig sein. Mhm. Und ich glaube, damit war ich auch beschäftigt während des Schreibens, dass immer diese Frauenfiguren so stark sich aus der Schuld rauswinden und wieder reinbegeben müssen. Das bildet ja auch ein bisschen ab, wie wir mit Schuld umgehen in der Familie.
Ich stelle mir das Schreiben dieses Romans ausgesprochen schwierig und auch schmerzhaft vor, aber möglicherweise gab es da ja auch nochmal Unterschiede, also Figuren, die Ihnen möglicherweise extra viel abverlangt haben. War das so?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, jede dieser Figuren hat mir viel abverlangt. Am meisten wahrscheinlich die Gisela, die Partnerin von Ege, die eigentlich die informierteste oder am klarsten bei Verstandeste Person war, komischer Ausdruck, aber ich denke, sie sieht eigentlich am meisten in die Zusammenhänge zwischen Kind und Ege. Und gleichzeitig ist sie sehr, sehr launisch. Also es ist mir zum Teil mitten im Satz, hat sie ihre Motivation geändert und sie wollte etwas aufklären, wurde ihr dann bewusst, sie steckt aber selbst mit drin, unter keinen Umständen. Also sie ist eine sehr hin- und hergerissene Person und mir war es bei ihr oft unerträglich, beim Schreiben zuzugucken, wie schnell sie ihre Strategien ändert und wie eine Fahne im Wind ihre Gefühle und ihre Schuldgefühle, wie sie dem ausgesetzt ist.
Ja, ohne zu viel verraten zu wollen, sie hinterlässt uns auch gerade zum Schluss dieses Buches wirklich mit Kinnladensperre. Sarah Elena Müller, es gibt eine sehr interessante Figur, über die wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das ein Engel, der diesem Mädchen, diesem Kind regelmäßig erscheint und ja zu einem echten Trostspender wird. Was hat's mit dieser Figur auf sich? Warum haben Sie dem Mädchen diesen Engel geschenkt?
Für mich war es mit dem Engel irgendwie so, dass ich gemerkt habe, dieses Kind braucht ein Gegenüber. Es spricht ja mit niemand, außer mit Ege ein bisschen, aber auch da nur zurückhaltend. Und es braucht ein literarisches Gegenüber, damit es sich erstens artikuliert und zweitens auch, dass es mehr Handlungsspielraum erlebt als das, was es hat, weil das ganze Buch war erst ohne diesen Engel geschrieben und es war einfach unglaublich beklemmend und die Missverständnisse haben wirklich dazu geführt, dass es auch wirklich literarisch nicht weiterging. Und der Engel hat so was, ein bisschen ein Schmiermittel, auch zwischen Ege, Kind und sich selbst. Also da gibt es dieses Rache-Dreieck. Und mich hat das aber auch interessiert auf dieses Rache-Konzept der Erinje. Der Engel behauptet ja auch, die zweite Generation Erinje zu sein, also die Tochter von Tisiphone. Wie da eben Gewalt mit Gewalt geächtet wird. Und es wird weder auf einen Gott gewartet, der das übernimmt, noch auf einen Staat oder auf ein Gesetz, sondern es wird da direkt eingegriffen. Und mir gefiel dieses Schuldkonzept irgendwie besser als eben das christliche. Oder ja, das ist aber ein griechischer Engel.
Über den Titel haben wir noch gar nicht gesprochen. Warum eigentlich Bild ohne Mädchen?
Naja, also neulich habe ich den Titel gegoogelt Und es ist auch erstaunlich, weil noch schon 2-3 Scrolls weiter kommt man schon auf pornografische Angebote.
Ach.
Weil ohne, also ohne, denkt man gleich an ohne Kleidung oder ohne Zustimmung.
Mhm.
Mädchen geht auch schnell, Bild auch. Also es ist auch ein bisschen ein Anagramm. Man könnte auch sagen, es ist ein Mädchen ohne Bild, weil es irgendwie das Bild von sich verloren hat während dieses Übergriffs.
Bild ohne Mädchen. Der ungeheuer starke Roman von Sarah Elena Müller ist im Limmat Verlag erschienen, hat 208 Seiten, kostet 26 Euro. Frau Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Ufer.